Restaurantranglisten.de, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich bin Kersten Mügge und mein Gast heute ist Sven Wassmer. Hallo.
Hallo, Kersten.
Sven Wassmer ist zum zweiten Mal zu Gast bei uns im Podcast. Wer ein bisschen mehr wissen will über seinen Werdegang, seine kulinarische Entwicklungsweg hierhin ins Memories in Bad Ragaz, der kann einfach mal in Folge 49 reinhören. Da gibt's dazu mehr und da knüpfen wir praktisch inhaltlich nämlich an. Damals hatte das Memories noch 2 Sterne. Gestern waren wir mit unserem Gourmet-Club zum zweiten Mal auch hier zu Gast. Und inzwischen hat das Restaurant 3 Sterne. Neben dem Wurf, was es hier auch noch im Haus gibt, mit einem Stern, wo ich heute Mittag kurz zu Gast war. Also, das, wie gesagt, beim letzten Mal, das war, glaube ich, kurz davor in der Folge 49, bevor das Memories den 3. Stern bekommen hat, im Folgejahr danach.
Genau.
Hattest du irgendwo im Gefühl in der Zeit, ja, wir sind jetzt reif dafür, wir haben im letzten Jahr vielleicht einen Schritt gegangen, ob im Kulinarischen, ob in der Teamentwicklung, in allen Aspekten, die ja eine Rolle spielen, dass es am Ende sich in der Qualität vom Teller bemerkbar macht, dass du dich reif gefühlt hast für den 3. Stern?
Doch, absolut. Wir wurden ja dann im 2022, ja, wurden wir dann ja im Oktober ausgezeichnet mit dem 3. Michelin-Stern. Komplett überraschend. Ich wusste da wirklich nichts davon. Ich
also überraschend im Sinne von, die haben es nicht vorher verraten.
Genau.
Dass es passieren würde, hat vielleicht
was, Ja, okay, also ich hatte da schon das Gefühl, also irgendwie war da zu dem Zeitpunkt, das war so Größenordnung, ja, so diese Zeit, so ab Ende April, Mai, habe ich für mich so gespürt, okay, wir haben jetzt alles aus dem Konzept herausgeholt, was nur geht, also Laufwege, Abläufe in der Küche, die Präzision, aber auch eben die Natürlichkeit, das Ungezwungene, die Professionalität, das Know-how, das war einfach so on the peak. Und natürlich auch irgendwie die Küche. Also so die Gerichte, die waren klar reduziert, das war so eine Mischung von Herz, von unserem kulinarischen Erbe, was wir Schritt für Schritt weiterentwickeln, modernisieren, aber nie vergessen, wo wir herkommen. Und irgendwie, da habe ich dann auch so, das hat sich dann irgendwie wie so ein Druck angefühlt, das hat sich so aufgebaut und ich hatte dann echt den totalen Need, das meinem Team mitzuteilen. Mhm. Ich habe das dann gemacht, habe mein Team zusammengerufen, also die komplette Crew und habe gesagt, hey, wir sind jetzt auf 3-Sterne-Niveau und haben mich alle baff angeschaut. Mhm. Und dann wurde mir erst so klar, hey, scheiße, was hast du jetzt irgendwie, was hast du jetzt, hättest du das vielleicht doch nicht eher für dich behalten sollen, weil jetzt habe ich mir eigentlich wie so einen Eigendruck aufgesetzt, habe ich gesagt, so, wir sind auf dem Niveau und wenn es jetzt nicht kommt, ja und dann?
Vielleicht ein Jahr später, manchmal ist es ja, man weiß ja immer nicht, woran liegt es an der Eigenwahrnehmung oder die Leute, die testen, die müssen es ja auch erstmal verstehen und das auch sich bestätigt fühlen, dass man sagen kann, ja, da können wir mit gutem Gewissen die höchste Note ziehen, die wir haben.
Nee, schon auch die Eigenwahrnehmung. Man darf ja auch nicht vergessen, ich mache das nicht erst seit gestern. Wenn ich jetzt mal zurückspule, also vor 20 Jahren hatte ich, also damals vor 20 Jahren, jetzt sind es ja schon wieder 22 Jahre her, man wird nicht jünger, da hatte ich den Traum, mal einer der besten Köche, jetzt sagen wir das so plakativ, einer der besten Köche zu werden, 3 Michelin-Sterne, Aushängeschild für die Schweiz und. Es war ein Traum. Und dann irgendwann realisierst du für dich selber, dass du irgendwie so die letzten 10 Jahre so intensiv, und ich meine 10 Jahre oder eben vielleicht noch ein bisschen mehr, weil eigentlich der Grundgedanke war schon immer da, aber man muss sich ja erstmal selbst finden. Aber wenn ich jetzt sage, von der Selbstfindung, von hey, ich kann entscheiden, die letzten 10 Jahre alles da reingelegt, nur um dahin zu kommen, an das Ziel, weil das war mein größtes Ziel, 3 Michelin-Sterne zu bekommen. Das ist natürlich enorm. Also da ist nicht alles nur Glanz und Gloria und toll und was der alles hat, also auf was ich da alles verzichtet habe, auf alles, auf alles. Ich wurde ja zwischendurch auch noch Papa, vom ersten Kind und das ging noch so, das konnte ich noch managen und das ging einfach so mit, aber da war immer noch, ey, dahin. Und irgendwie lustigerweise auch im Jahr 22, wo dann der 3. Michelin-Stern kam, kam ja zuvor noch mein 2. Sohn. Yeah. Also da hatte ich dann so für mich gefühlt schon meine 3 Sterne zu Hause, meine 2 Söhne, meine Frau und ich war so, okay, wow, jetzt hast du irgendwie hast du doch irgendwie alles, aber das eine Riesen-Goal,
ja.
20 Jahre zurückschauen, das hast du dir damals gesagt und du hast alles aufgeopfert, die letzten 10 Jahre dafür, alles. Du hast alles verpasst, keine Geburtstagsfeier, keine Hochzeit, du hast einfach alles ausgeblendet, nur ein Weg. Ich nach vorne, ich ziehe ein Team mit, das ist die Idee, um dahin zu kommen.
Und kannst du sagen, was vielleicht die letzten, du hast gerade gesagt, du hast vor der Vergabe gesagt, wir sind jetzt auf 3-Sterne-Niveau. Mhm. Was waren für dich die letzten Punkte, die er sozusagen gemacht hat, was der Moment war, dass du sagen kannst, jetzt kann ich das auch für mich selber sagen, wir haben das Niveau erreicht. Was waren das eher auf dem Teller, Dinge direkt, die mit dem Kochen zu tun haben, organisatorische Dinge, ein Zusammenspiel davon? Was war so für dich das letzte Quäntchen?
Ich habe ganz ehrlich gesagt, für mich war es, dass das Konzept, das ist aufgegangen. Wir waren voll, wir waren super busy.
Ja.
Die Leute, die haben es geliebt. Mhm. Wir waren jeden Abend voll. Fast jeden Abend schon.
Mhm.
Und ich denke, wenn man dann da so zurückschaut, das war dann unser drittes Jahr von Memories. Mhm. Natürlich Vollgas gerade eingestiegen, da auch wieder mit den 2 Sternen. Und dann, und ich glaube, das war so der springende Punkt. Man hat gemerkt, alles geht auf.
Mhm.
Gäste haben reserviert, kamen essen, haben während dem Essen gerade wieder reserviert.
Ja.
Ich hatte das noch nie erlebt. Das war verrückt. Wir hatten Repeater, Agogo, Gäste kamen 2-mal im Monat, die waren Fans. Wir haben für die immer alles irgendwie neu gekocht. Und
hoffentlich noch.
Ja, immer noch. Dann kam einfach nur irgendwann ein bisschen so die Phase, dann wurde halt schwierig, einen Tisch zu bekommen.
Ja, ja.
Da musst du auch mit deinen besten Gästen halt irgendwie schauen.
Ja,
das ist halt,
klar.
Ja. Aber ich sage jetzt mal, die besten Gäste, die haben auch Verständnis dafür.
Klar.
Die unterstützen dich weiterhin und sind hinter dir und die sagen dann nicht, ja okay, jetzt kriege ich einen Tisch mehr, was soll das? Weil dann sind sie auch keine, also dann sind sie nicht deine besten Gäste.
Und ich habe das richtig verstanden, für dich hat jetzt eine neue Phase angefangen, wie du deine Rolle siehst. Habe ich aus dem ein oder anderen Interview, was ich gehört habe, wo ich nur, weil es auf Schweizerdeutsch war, nur die Hälfte verstanden habe.
Ja, entschuldige für mein Dialekt.
Ist ja kein Problem, wenn es ein Schweizer Podcast ist. Ich meine, dann soll es ja auch, ist ja auch okay. Aber ich muss zugeben, ich habe es nicht ganz verstanden. Aber es hat eine neue Phase angefangen.
Ja, doch, absolut. Weil ich meine, wenn man doch irgendwie so dann so sein großes Ziel abgehakt hat, dann kommt man natürlich, also das ging dann schon auch mal eine Zeit lang. Also die Euphorie, die hat echt, das hatte ich noch nie. Das war irgendwie 8-10 Wochen, war ich so wie auf Wolken. Das war crazy. Ich konnte das gar nicht einordnen. Wir hatten ja auch gar keine Zeit. Also das kam raus und nach dem Entscheid hatte ich eine halbe Stunde später dann einen Telefonanruf bekommen vom Geschäft. Ja, was soll man machen? Das ganze Reservationssystem ist zusammengebrochen. Ich so, ja, dann macht's einfach mal alles ab. Und dann haben wir halt erstmal 2 Monate tausende von E-Mails beantwortet und 3 Leute haben nur konstant für 1 Monat die Reservation eingeordnet, weil die ganze Welt hierher kommen wollte, das sehen, essen. Und dann hast du irgendwie keine Zeit dafür. Wir waren über 1,5 Jahre ausgebucht nach dem Entscheid so dahin. Das war so bam, wir waren einfach voll. Also das Jahr 23, wenn du mich fragst, was hast du gemacht? Ich so, ist irgendwie an mir vorbeigezogen. Und da habe ich dann aber irgendwie nach einem halben Jahr auch gemerkt, ja okay, um das Konzept weiterzuentwickeln, das war wirklich der erste Gedanke, das Konzept weiterentwickeln. Mhm. Mein Konzept weiterzuentwickeln, muss ich mich ja auch weiterentwickeln. Mhm. Heißt, ich muss da irgendwie eine Distanz bekommen, ich muss da viel mehr ins Leadership gehen, ich muss mich viel mehr darum kümmern, wie ziehe ich das Team nach, wie fördere ich das Team, dass sie besser werden können, dass sie auch wachsen können innerhalb von der Organisation, damit auch das Konzept weiterlebt und wir den Spirit nicht verlieren. Das war dann plötzlich so mein größtes Ding, ich möchte nicht stagnieren.
Heißt das raus aus dem alltäglichen Operativen hin in eine mehr beobachtende Rolle oder wie würde man das,
beschreiben? Ja, würde ich so beschreiben. Also mehr beobachtende Rolle, von außen, anderer Blickwinkel, viel mehr Vertrauen ins Team geben, das ist auch immer so ein Riesending, oder? Das ist ja allgemein eine Entwicklung. Ich glaube, das ist eine Entwicklung für sich selbst, persönlich, im Privaten, aber auch wie im Beruf und vielleicht auch in unserem, oder auf unserem Niveau noch mehr, weil wenn man da nicht lernt abzugeben und Vertrauen ins Team zu geben, dann macht man sich kaputt.
Ja.
Muss ich ganz ehrlich sagen.
Das ist schwer, ne?
Das ist schwer, sehr schwer. Ich hatte da jahrelang Probleme. Also wenn ich zurückdenke, meine ersten Küchenchefstelle, da habe ich gedacht, jeder muss so sein wie ich. Ja. Wenn der nicht so war wie ich und nicht so getickt hat, dann war er nicht lange bei mir in der Küche. Weil ich gedacht habe, ja okay, da komme ich ja nicht voran.
Ja.
Und auch das ist ein ständiger Prozess. Also ich entwickle mich da immer noch weiter. Ich muss, jeden Tag. Und, aber das habe ich da echt gemerkt, hey, ich muss ein bisschen mehr weg von der Operative, dass ich auch wieder frischen Wind und frischen Luft bekomme für die Kreativität, aber dass ich auch mein Team fördern kann, dass das auch wachsen kann. Und dann fängt man sich halt schon auch Gedanken an zu machen. Und ich meine, ich habe eine super tolle Frau an der Seite, die Amanda.
Aber crazy. Die ist ja auch im Haus als
Director. Ist auch hier... im Haus, ist crazy, jetzt gerade eben ist sie noch halt ihr Studium am Machen und jetzt gerade am Lernen und eben mit zwei Kindern auch nicht immer einfach, das versuchen wir auch aufzufangen und zu balancieren und ich glaube, das war dann wie so, hey, die Konzepte weiterentwickeln, ich meine, beim Worth by Sven habe ich ein riesen Glück, da bin ich noch strategisch im Hintergrund, mir gehört das Konzept, aber das läuft, da habe ich ein Team komplett und da bin ich eigentlich schon auch immer noch involviert. Wenn ich
mit hast du ja dann diese Beobachterrolle im Grunde auch schon ein bisschen üben können,
in Anführungsstrichen. Genau, ne? genau. Also das war eigentlich sehr gut, weil da habe ich dann wie gelernt, auch viel mehr Vertrauen zu geben.
Ja.
Und ich finde es aber auch immer noch schön, dass wenn der Küchenchef, der Sebastian Tietz, wo das super macht, aber wenn er dann auch auf mich zukommt und sagt, hey, komm, neues Menü, ich habe die Idee, komm, lass uns zusammen das finalisieren, dann mache ich das auch. Also machen wir auch. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich ihm nur sage, hey, wir machen das.
Ja.
Das ist genau irgendwie auch das, was in so einem Konzept extrem wichtig ist. Klar, beim Sven Wassmer Memories, wenn man jetzt überlegt, das ist so mein Signature-Restaurant, da bin ich natürlich auch meistens immer vor Ort. Ja. Ich meine, klar, ich kann mich nicht teilen, ich kann auch mal was haben, ja. Ich habe eine Familie,
klar,
eine Frau
ist auch mal. Ganz normal, also, hey, aber...
Genau. Ja. Und ich meine, da ist es vielleicht schon noch mal ein bisschen anders. Da ist natürlich auch, da willst du ja auch deine Idee von einer hochstehenden Gastronomie umsetzen und aber auch da habe ich natürlich im Team ist mein Team extrem wichtig, dass ich denen den Ball zuspiele und sie mir zurück.
Und bist du jetzt durch den dritten Stern auch ermutigter, diesen Weg zu gehen? Hättest du den ohnehin gehen müssen, weil das am Ende mit der Situation, Familie und so weiter und so fort, und man kommt ja auch in eine andere Lebensphase irgendwann, sieht bestimmte Dinge vielleicht auch ein bisschen anders, wärst du den ohnehin gegangen? Was spielt der dritte Stern da eine Rolle? War das da so ein Wechselpunkt oder glaubst du, das wäre ohnehin passiert?
Ja, doch, ich denke schon. Also
es gibt eher eine Beruhigung wahrscheinlich, ne?
Eine Beruhigung. Für mich war es auch irgendwie ein innerer Druck, der abgelassen wurde, weil ganz ehrlich, ich werde auch oft gefragt, ja, hast du jetzt einen Druck, das zu verteidigen? Ja. Habe ich nicht. Bin nicht ich. Ich habe nicht so eine Einstellung. Okay. Ich habe das im Jahr 2022 hat mein Restaurant 3 Michelin-Sterne bekommen. Mhm. Das wird für immer stehen.
Ja.
Also ich habe da keinerlei, ich bin auch ein Mensch, ich schaue nach vorne, nicht zurück, nach vorne, und deswegen spüre ich da, aber dahin zu kommen, da habe ich mir so einen riesen Druck aufgebaut über die Jahre. Unglaublich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie lange dass ich das noch gemacht hätte. Okay. Da kommt man dann schon irgendwie auch an einen Punkt und merkt so, hey, wirklich? Und ich meine, du hast Kinder, du hast Familie. Obwohl ich immer für mich gemerkt habe, wir haben das auch immer wieder diskutiert in der Familie und ich mit meiner Frau, mit der Amanda. Das ist einfach das, was ich liebe, das ist meine Passion.
Dein kulinarisches Konzept ist ja sozusagen auch über die Zeit gereift, die alpine Küche, ein bisschen die Reduktion voranzutreiben. Ich habe nochmal die Folge gehört, wie gesagt, die wir bei uns im Podcast hatten, aber auch andere Interviews mit dir gesehen und gelesen und gehört. Und über die Jahre war so, du hast das für meine Begriffe immer dargestellt und man hat das Gefühl, du lebst es. Konzept auch. War das von Anfang an, wie du damit angefangen hast, so, oder musstest du auch, ich sag mal, eins werden mit deiner kulinarischen Idee über die Jahre? Weil ich erinnere eben auch Gespräche, dass du sagtest, am Anfang noch bevor du hier in Bad Ragaz gearbeitet hast, hattest du auch Produkte, die nicht nur aus den Alpen kamen, auch mit dabei, und es hat sich immer mehr geschärft. War das mehr so eine, wie soll ich sagen, ein Prozess, der im Kopf dann war, sagen, ich dränge das immer mehr zurück, oder ist es mehr so ein Bauchprozess, der so über das Ich lebe das gekommen ist? Hat sich da, also wie du deine eigene Küche dann auch auslebst, das eine ist ja, was man sagt, und das andere ist ja, wie man es lebt, nicht?
Ich glaube, Kopf hatte die Strategie, in solchen Richtung möchte es gehen, aber irgendwie das Herz und Bauch entwickelt sich dann und schärft das Konzept, und irgendwann wird es natürlich, weil Mir ist immer ganz wichtig, authentisch zu sein. Ja. Ich meine, ich habe eine offene Küche, da gibt es keine Barriere. Du siehst alles, wenn was runterfällt, fällt es runter wie zu Hause, dann machen wir es halt neu. That's it, that's life. Ja. Fehler müssen passieren, Fehler müssen auf unserem Niveau passieren, weil wenn wir die nicht machen, dann werden wir nicht besser. Punkt. Ja. Wenn man das alles mal begriffen hat, dann merkt man auch, dann ist es auch irgendwie ein gewisses Ding von Loslassen und so ein Konzept, das kommt ja nicht von heute auf morgen. Mhm. Der Samen, der wurde so weit zurückgepflanzt, da war ich noch in London am Arbeiten. Also ich habe eigentlich meine Heimat verlassen müssen, um zu sehen wirklich oder zu schärfen, was wir alles haben. Was für eine kulinarische Schatztruhe wir haben. Und dann habe ich den Samen gelegt, hatte auch immer noch Ausnahmen dabei.
Ja.
Und die Ausnahmen könnte man immer noch erklären. Ich meine, die Alpenkette, eine alpine Küche, die Alpen kommen in Nizza aus dem Mittelmeer raus. Also nicht falsch verstehen. Ich könnte mich bedienen, wenn ich wäre legitim.
Ja.
Ist legitim. Aber irgendwann lernt man dann einfach auch und dann sagt dein Herz, nein, das macht keinen Sinn, weil die Qualität bekommst du nie hierher. Mhm. Dann kommt die nächste Ebene, die emotionale Ebene, die wir natürlich auch ansprechen möchten, weil alles auch offen ist, es ist alles transparent. Ich kann keine Emotion wecken. Mhm. Ich kann das beste Gericht machen, aber ich werde keine Emotion wecken, weil dieser Gast hat Fisch XY irgendwo schon an der Küste gegessen, du hast die Meeresbrise und du bist einfach hin und weg.
Ja.
Das kann ich nicht toppen. Ja. Ich habe doch die Alten um uns herum.
Also bei uns gestern am Tisch hat sicherlich am meisten Emotionen dein Signature-Dish geweckt. Man weiß natürlich als Gast auch, es ist das Signature-Dish. Dann achtet man natürlich da auch besonders drauf. Das gebe ich auch gerne zu. Aber es war wirklich, also mich hat es jedenfalls emotional total erreicht, der Saibling mit dem karamellisierten Sauerrahmen und die Tanne. Ja. Also glaubst du, also wie gesagt, mich hat es emotional total erreicht und nicht alle, die um mich herum saßen, jedenfalls auch, würde ich sagen, waren hin und weg. Kannst du sagen, was das Erfolgsgeheimnis von diesem Gericht konkret ist?
Ja, okay, eigentlich so kurz gefasst, das ist eigentlich das Gericht, das ist mein erstes Gericht, wo ich total reduziert serviert habe. Man bekommt einfach ein Stück, also was halt einfach eben, es ist ein Stück Bergsaibling aus dem Valumetia auf über 1200 Meter, aus dem frischen Quellwasser, leicht geräuchert auf den Punkt, genau 39 Grad, nur leichtes Raucharoma, nicht zu viel, weil sonst nimmst du die ganze Palette ein, bisschen Salz, bisschen Tannennadeln drauf und dann kommt eben die karamellisierte Sahnesoße, wo man so eine Sahne hernehmen.
Die so zwischen, ich würde sagen, zwischen leicht bitter und leicht süß changiert.
Genau, weil die so karamellisiert, dann kriegst du verschiedene, dann kriegst du eine extreme Tiefe und dann wird es mit Tannenöl abgeschmeckt und dann kommt es am Gast auf den Teller und man bekommt eigentlich nur das Stück Fisch vorgesetzt.
Ja, und der große Unterschied ist, wenn man die Soße alleine isst und die Soße mit dem Fisch.
Genau.
Das macht einen Riesen, also das ist in der Wahrnehmung von der Intensität der Soße und den macht einen Riesenunterschied.
Absolut. Und dann am besten noch ein schönes Stück Sauerteigbrot, um dann schön auch die Soße
muss man ja auch, weil so viel Soße da ist, es geht gar nicht anders.
Und dann hast du nochmals ein Erlebnis. Also du hast wie so dreierlei Erlebnisse mit dem Teller. Ja. Und ich glaube, deswegen ist es für mich auch so ein spezielles Gericht, weil ich da gesagt habe, okay, weniger ist immer, also nicht, man sagt ja eben, weniger ist wirklich einfach mehr. Ja.
Und ich habe ja nach dem Geheimnis gefragt, ist für dich das Geheimnis eher die Soße oder eher der Saibling? Was das wirklich?
Ich denke, es ist die Kombo, aber es ist schon die Soße.
Ja, klar. Das wäre nämlich gedacht. Also für mich war es hundertprozentig die Soße, weil die das Gericht halt in den, wie ich gerade sagte, mit dem Brot alleine und mit dem Saibling in drei verschiedenen Facetten zeigt.
Klar.
Und das ist mega.
Also, und ich meine, ein Gericht, wo du eigentlich einen Fisch hast, dann hast du die Tanne verarbeitet und Milchprodukt, also die Sennen, die Sahne aus der Sennerei an der auf den Bergen oben auch. Weißt, mehr reduziert geht nicht, das steht für die Alpen, da ist alles mit drin aus den Alpen und durchkocht das Gericht jetzt schon unglaubliche 8 Jahre genau in der Form und habe das noch nie nicht auf dem Menü gehabt, seit ich hier auf bin und es ist irgendwie einfach ein Teil von mir geworden und ich habe einfach gemerkt auch, ey, Gäste kommen wegen dem Gericht hierher.
Ja. Und da aber das ist auch wirklich ein Grund, hierher zu kommen. Also das muss ich echt sagen.
Vielen Dank.
Ja. Zweites Gericht, was ich auch sehr schön und interessant fand und wo ich also, sagen wir so, ich hatte durch das Signature Dish eine Vorstellung, wie die Küche sein könnte, weil für mich war es das erste Mal hier und war dann überrascht, wie du das offensichtlich Reduktion interpretierst, nämlich anders, als ich es mir vorgestellt habe. Und das habe ich gemerkt am Zander mit Sanddorn und der Bitterkresse. Ich sag gleich, warum ich mir das an, also warum ich mir die Reduktion anders vorgestellt habe, komme ich gleich nochmal drauf zurück. Aber vielleicht erklären wir erstmal das Gericht, damit die Leute vielleicht dann verstehen, was ich meinen könnte. Was ist, der Zander scheint mir jetzt relativ normal zubereitet zu sein, also, sondern da ist auch wieder die Soße das Interessante.
Genau, also der Zander ist schön gebraten, wie es sich gehört, in Alpenbutter eben, also nicht irgendwie Sous-Vide oder so, also wird noch richtig gekocht, das ist so, finde ich jetzt bei so einem Fisch auch immer wieder schön, oder der Zander, der Räuber, eine schön fleischige Textur und dann darf man da auch mal wieder irgendwie braten, oder? Ist, ist ein bisschen mehr Hassel für den Service oder auch so für die Küche, aber eben, wir haben ein Handwerk gelernt. Und ja, dann hat er natürlich super tolle Schuppen, dann kann man die Schuppen hernehmen, einen schönen Crunch draus machen, mit ein bisschen so einem Sanddorn-Koschu, wo wir selber herstellen, machen wir dann auch so Platten. Und dann machen wir da so eine Würze mit noch ein paar gerösteten Heumandeln, weil in der Soße dann auch eine Heumandel-Miso drin ist, die wir selber herstellen. Und genau.
Und so wird die Säure vom Sanddorn auch eingehegt, sage ich mal, dass sie nicht zu kräftig wird. Das ist ja das Problem beim Sanddorn, dass der ja eine sehr harsche Säure haben kann.
Genau. Also das ist echt so eigentlich eine Basis. Da machen wir so eine Verjus-Beurre Blanc als Basis. Dann hat man da auch schon ein bisschen Säure natürlich mit drin. Aber dann wird es dann eben abgeschmeckt mit Sanddornöl und mit unserer selbstgemachten Heumandel-Miso, die wir dann immer basieren. Also unsere Fermentation sind entweder basierend auf einem Gro-Albina-Gerste oder halt auf Buchweizen. Oder so tun wir eigentlich unsere Kochis ansetzen und dann machen wir verschiedene Fermentationen. Also wir machen ja wirklich von A bis Z alles selber. Nicht, weil wir sagen, wir können es besser wie andere. Nee, weil wir es halt mit unseren Produkten machen. Und das ist ja eben auch das nach vorne schauen. Ja. Eine Technik hernehmen, die seit Tausenden von Jahren von fern herkommen, aber wir machen es mit unseren Produkten und so kreierst du dann halt auch deinen eigenen Geschmack. Mhm. Und so kannst du dann mit Soßen spielen und in Tiefen reingehen, die normal halt nicht gehen.
Und wo ist da die Reduktion in dem Gericht aus deiner Sicht? Weil es wenige Komponenten hat?
Ja. Stück Fisch, Soße,
genau. Ja, es
Bitterkresse.
Ja, natürlich. Ist vollkommen richtig. Ich sag nur, ich habe es deswegen nicht als so reduziert empfunden, weil es ein sehr komplexer Geschmack ist, sehr ausdrucksstarker Geschmack. Wenn ich das jetzt mal in ein Bild gehen würde, würde ich eine relativ große Leinwand nehmen, nicht so ein kleines Miniaturgemälde, um es mal so zu sagen, sondern richtig groß und mit einem dicken Pinsel arbeiten, um es mal so zu sagen, weil es einfach ausdrucksstark und deswegen, das war das, wo ich meinte, wo ich eine andere Erwartung, was für dich Reduktion bedeutet, gehabt habe von Fotos und von der, wie es immer nach außen dargestellt wird und wie ich es dann letztendlich im Restaurant erlebt habe, dass der Geschmack schon ausdrucksstark und intensiv und vielschichtig
ist. Ja, absolut. Und das ist genau für mich das reduzierte Kochen. Ja. Es schaut unscheinbar aus, es ist sehr reduziert, es ist nicht zu viel auf dem Teller, es ist fokussiert, unscheinbar, aber sorry, wenn du da reingehst mit der Gabel oder mit dem Löffel, dann muss das eine Vielschichtigkeit, du musst so du musst geflasht sein, ganz ehrlich. Du musst so, boah. Und ich meine, das ist das auch, wo wir irgendwie, oder wo ich und das gesamte Team einfach auch den Reiz sehen, das tagtäglich in neuen Gerichten dann wieder auf den Punkt zu bringen.
Und das dritte Gericht, ich möchte noch den Hauptgang erwähnen, weil ich glaube, das auch für dich ein wichtiges Produkt ist, ist die Milchkuh, die alte Milchkuh.
Ja,
mit einem Memories Gulasch ist sozusagen die Beschreibung in der Karte und Paprika-Jus.
Ja.
Da habe ich jetzt wieder den von mir erwarteten Reduktionsbegriff eher erlebt, weil es eigentlich sehr auf das Fleisch als Hauptträger des Gerichts und auf die Qualität des Fleisches abstellt, also puristischer ist. Also Reduktion im Sinne von Purismus da eigentlich zum Ausdruck gebracht wird, nach meinem Empfinden.
Nee, das hast du auch richtig so erkannt. Also das ist mittlerweile auch so ein bisschen, nicht ein Standard. Wir haben einfach gemerkt, weil ich hatte irgendwann gesagt, okay, ich möchte jetzt kein Rindfleisch mehr per se verarbeiten. Das war so auch 3 Jahre her. Dann habe ich gesagt, hey, ich möchte kein Rindfleisch mehr verwerten, weil es bringt ja nichts, dass wir da irgendwie Kühe auf die Welt bringen und nur irgendwie Wasser und alles hingeben, damit wir sie essen. Und ich hatte schon immer wieder mal mit Bauern zusammengearbeitet, eine ganze alte Kuh gekauft. Das war aber immer ein bisschen tricky. Da muss ich wieder einen richtigen Metzger finden, der das richtig macht. Und dann war ich ewig auf der Suche nach jemandem. Und dann habe ich da eben den Michael von der Hinterhofmetzgerei kennengelernt am Bodensee, in Staat auf der Schweizer Seite. Und dann hat er gesagt, hey, das ist genau das, was ich mache. Ich bin 100% nur Rindfleisch-Metzgerei. Und Weißt, ich habe mich auch immer gefragt, in Spanien, die galizischen alten Kühe, wenn die das ja können, können wir das ja auch, weil wir haben so viele Kühe, Milchkühe. Und ich so, ja voll. Und er so, ja, ich habe da ein Projekt. Ich bin da auch eben dran. Und dann haben wir uns gefunden und muss ehrlich sagen, es geht genau irgendwie auf, dass ich mit ihm zusammenarbeiten kann und praktisch immer Fleisch von alten Milchkühen bekomme, die dann einfach einen richtig tollen, normalen Life-Circle hatten, ja. Gras gefüttert, werden dann auf dem Hof geschlachtet, hatten keinen Stress, werden richtig, richtig abgehangen, richtig geaged, er ist auch Fleischsommelier zugleich. Und wir hängen das einfach ab, dass der beste Eigengeschmack rauskommt. Und dann, klar, wir grillieren es dann auf der Holzkohle. Könnten noch alles kaputt machen, aber das Produkt ist einfach so, so top, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, das wird bei uns im Hauptgang einfach bleiben. Und wir ändern uns ringsrum, aber wir bleiben auch da bewusst immer klassisch reduziert, klassisch auch, damit das Fleisch immer im Vordergrund sein kann.
Das steht ganz, ganz klar im Vordergrund. Ich würde jetzt sagen, dass die Begleitung war klassisch, auch in Anführungsstrichen nicht so aufregend wie bei den anderen Gängen vorher, sondern es war eigentlich ein relativ ruhiger Hauptgang, so vom, vom, wenn man das sag mal, in Musik ausdrücken würde, also von der Lautstärke her relativ ruhig.
Genau, weil das Fleisch einfach eine Qualität seinergleichen sucht und das möchte man da einfach zeigen und da möchten wir nicht zu viel rumspielen und ja.
Vielleicht sagst du noch kurz, was gibt es dazu? Beschreibst du das noch einmal kurz?
Ja, genau. Also wir machen dann eben das Fleisch von der Holzkohle nur grilliert. Da haben wir eine tolle Schweizer Holzkohle. Esche nehmen wir daher, 100% die reinrassige. Es gibt einfach den besten Geschmack. Und geht ein bisschen in die Ähnlichkeit wie Bincho-Kohle, dass es schön heiß ist. Dann haben wir einen Kartoffelstock dazu aus Bergkartoffeln. Ja. Richtig schön mit ganz viel Butter à la Robuchon montiert, also das muss sein. Dann haben wir eigentlich so ein bisschen unsere selbstgemachten Essiggurken, geschmorte Paprika, wo man dann mit ein paar Zwiebeln und einem Pfefferöl abschmecken. Ja. Dann kommt da so eine Nocke auf die Kartoffelstocknocke, ein bisschen frischen Schnittlauch und eben dann die Paprikaschü, die aus gerösteten Paprikasaft, frischen, besteht mit gerösteter Laktose und Kalbschü runterreduziert und dann ist das die Soße.
Köche sagen häufig, wenn es um das Thema Reduktion und das Weglassen geht, ja, ich brauchte oder ich muss den Mut dafür haben. Ja, und das hast du also auch, glaube ich, so auch mal, auch habe ich auch im Ohr in den Interviews. Fällt dir das heutzutage leichter, wegzulassen? Also hast du da so einen Mechanismus dafür? Oder kommst schon gar nicht mehr auf so komplexe Ideen wie früher vielleicht?
Nee, man denkt schon natürlich ganz anders, das ist so. Aber eben, wenn ich jetzt eben zurückspule, vor 8 Jahren habe ich ein Stück Fisch einfach im Gast serviert, auf den Punkt gegart und dann kam ich mit der Soßenpfanne und habe die Soße drauf gemacht. Also meinst, mehr reduziert geht ja nicht. Mhm. Wenn das dein Signature-Gericht ist und Leute irgendwie von überall her hierher reisen, um das Gericht zu essen und ich einmal gedacht habe, ich nehme es doch mal vom Menü und habe dann geträumt, wie mich die Gäste gelüncht haben und mich verfolgt haben und ich wach auf, zum Glück war es nur ein Traum, das Gericht kommt nie runter vom Menü. Dann fällt dir das, glaube ich, einfach. Dann denkst du einfach anders. Und ich glaube auch das nochmal zum Sagen, gell? Also irgendwo musst du mal einen Samen legen für ein Konzept, dann wird das immer mehr du selbst. Ich habe die gleichen Produzenten, die gleichen Produkte auch zu Hause. Also es ist nicht irgendwie, hier koche ich so zu Hause nicht. Also du lebst es, du bist es. Und irgendwann hast du für dich dann vielleicht auch so ein bisschen dein Rezept, okay, wie koche ich reduziert und dann hast du so ein bisschen deinen Baukasten und dann gibst du dem schon auch nach. Aber ganz wichtig, eben wir behalten die Neugier. Und ich glaube, das ist so auch für mich ein Punkt, was ich auch gerne irgendwie jedem weitergeben möchte. Einfach bleib neugierig, probier es weiter aus. Egal auf welchem Niveau, dass du kochst. Es ist ja nicht vorrangig, dass ich jetzt dann denke, ja super, jetzt kochen wir heute Abend, wir sind ein 3-Sterne-Restaurant. Ich meine, wir sind einfach hier und kochen für die Gäste und wir wollen ja auch bespaßt sein. Das heißt, neue Dinge entdecken, neue Techniken, neue Gerichte kreieren. Und aber trotzdem auch zu sich selbst ehrlich sein und sagen, hey, wenn ich doch 1, 2, 3 so Signature-Gericht habe und ich habe noch irgendwie 9 andere Gerichte, um mich auszutoben, ich muss doch nicht immer das Rad neu erfinden, dann lasse ich das.
Und du bist auch, ich sag mal, du hast ein bisschen die Seiten gewechselt, wenn ich unsere heutige Gesprächssituation hier sehe. Du machst jetzt auch, oder hast auch einen Podcast selber, wo du mit verschiedenen Leuten sprichst, aus ganz anderen Branchen. Erstmal, warum machst du das? Also da sind ich hab gehört, Winzer, aber das ist noch so das eher Nähere, aber auch Leute, die sich mit Mental Health und solchen Sachen auseinandersetzen.
Genau, aus der Finanzbranche, die aber ja, auch
alles in
Nachhaltigkeit
genau.
anlegen.
Also du suchst so ein bisschen die Interdisziplinarität oder was ist da die Motivation?
Genau, das ist auf dem grünen Stuhl mit Sven Wassmer. Genau, da dürft ihr auch gerne kleiner mal Hinweis. Reinhören. Kleiner Hinweis.
Man versteht auch als
Nicht-Werbung.
Als Nicht-Schweizer relativ gut, sage ich mal, weitgehend. Das ist auf jeden Fall.
Ja, und ich gebe mir da auch Mühe, auf Hochdeutsch zu reden, meistens. Gell? Ja. Wieso? Das ist einfach, das mit dem Partner habe ich das gesagt, hey komm, lass uns da was machen, wo ich auch andere Persönlichkeiten treffen darf, kann und lass mich da austauschen und das einfach offen über Gesundheit, Longevity, Ernährung, Mental Health, you name it, Nachhaltigkeit. Mhm. Und weißt, wir dürfen nicht vergessen, wir als Unternehmer in der Hotellerie oder Restauration haben einfach einen riesen Impact durch Essen. haben einen riesen Impact zur Nachhaltigkeit, wenn es um Social Sustainability geht, also das heißt unserem Team gegenüber, dass wir da neue Modelle anreißen sollten, überdenken sollten, sei es die 4-Tage-Woche, wie viele Service habe ich auf, dass es einfach nur Sinn gemacht hat. Hm. Und ist natürlich für mich auch sehr interessant, dass ich neue Leute kennenlerne, neue Ansichten von einer anderen Industrie bekomme, die dann aber auch, ich merke, okay, die haben eigentlich genau den gleichen Approach, die wollen auch in die Richtung. Und so lernst du halt nicht aus. Ich sage auch immer, wenn du was Neues ausprobierst, dann kannst du entscheiden, gefällt dir nicht, aber es bringt dich immer irgendwie weiter. Mhm. Und ich bin halt so, ich möchte irgendwie immer weiterkommen.
Aber das fügt sich ja auch mit der Rolle, wie du sagtest, jetzt dein nächster Step ist, ein bisschen in die beobachtende Rolle reinzukommen, total gut zusammen, weil du da neue Sichtweisen wahrscheinlich kennenlernst und dich damit auseinandersetzen musst oder das machst, weil es dir Freude offensichtlich bereitet. Aber du nimmst offensichtlich, so interpretiere ich das, auch die Rolle als Drei-Sterne-Koch ein Vorbild in der Branche zu sein, auch für dich an. Richtig?
Ja, also eigentlich sehr gerne. Und ich glaube auch, ich finde ja, dass für mich ist es irgendwie eine Art selbstverständlich, so, wenn ich doch jetzt ein Aushängeschild sein darf für die Gastronomie, jetzt hier in der Schweiz gesprochen, aber dann irgendwie auch weltweit du zur Spitze gehörst. Ich meine, finde ich wichtig, dass man irgendwie sein Wort auch und die Verantwortung irgendwie wahrnimmt und dann auch gewisse Dinge thematisiert und versucht einfach da Berufskollegen, Gäste und jegliche Menschen und jungen Leute vor allem auch zu erreichen und irgendwie die dann auch sensibel zu machen, wenn es um die Ernährung geht. Und
hast in vielen Interviews den Satz gesagt, das kann doch so nicht richtig sein. In Bezug auf Ernährung, Bezug auf Lebensmittelproduktion, aber auch in Bezug auf Arbeitsweisen in der Gastronomie. Was sind im Moment da für dich die wichtigsten Themen, wo du gerne was machst und machen möchtest? Was liegt dir da im Moment am Herzen?
Also momentan immer noch am wichtigsten ist mir eigentlich eben das Team. Mhm. Eben die Social Sustainability, dass man irgendwie auf die Leute schaut, dass man da einfach die Wahrnehmungen schärft dem Team gegenüber und dann einfach auch das Team viel besser mit involviert und auch überdenkt. Oder? Ich mag nicht unbedingt gerne von den Generationen zu reden, da gibt es immer so komische Wörter und das finde ich irgendwie nicht gut, weil die jungen Leute von heute wachsen einfach anders auf, die wachsen offener auf, die Eltern tun auch ihre Kinder anders erziehen, wie wir noch erzogen wurden und da ist auch normal, dass halt dann ein 20-Jähriger
schon. Das war dummerweise schon immer so, weil das darf man immer nicht vergessen.
Genau, und da ist halt einfach, da hat halt vielleicht ein 20-Jähriger dann frisch aus der Lehre in der Küche eine ganz andere Haltung und Fragestellung und fragt dich halt schon Dinge, die du halt normal früher nicht, Fragen, die dir halt nicht gestellt wurden. Und ich glaube, da musst du heute einfach offen sein, den Dialog zu führen und den Leuten auch eine Aufgabe zu geben, dass sie was für einen Purpose machen, also einen Grund haben und das merke ich halt auch. Und deswegen ist noch immer noch wichtiger in meinen Augen, dass man auch ein Konzept schärft. Also man kann heute nicht sagen, ich bin ein bisschen das, du bist es oder du bist es nicht, weil dann können sich Leute damit identifizieren und sagen, da bin ich mit dabei. Und das ist momentan schon immer noch der wichtigste Punkt, weil wir sind für die Branche selbstverantwortlich, nicht die jungen Leute, die nicht mehr in unserer Branche wollen. Und da haben wir halt einfach irgendwie vielleicht jahrzehntelang einfach die Augen zugemacht, da hat es einfach funktioniert und da haben wir weggeschaut und das geht dann einfach nicht mehr.
Also, wie gesagt, die Verantwortung mit 3 Sternen geht auch einher, ein bisschen Vorbild zu sein.
Ich denke schon.
Ja, ich finde. Es nehmen ja nicht alle so an. Manche halten sich da ja auch sehr zurück, vielleicht auch ein bisschen die Angst, sich hier und da mal den Mund zu verbrennen, dass man vielleicht nicht zu prononciert in der Öffentlichkeit auftritt. Da bist du angstfrei, vermute ich.
Also ich bin einfach, ich stehe zu dem, was ich sage. Und ja. Klar, ich meine, ich bin nobody's perfect, also auch ich eck mal an, aber ich bin not everybody's darling. Also man trifft mich auch am Skateplatz, also am Skatepark trifft man mich an, nicht irgendwie auf dem Golfplatz. Also ich bin da einfach ein bisschen anders, bin halt vielleicht ein bisschen Rebell. Ich bin irgendwie immer meinen Weg gegangen und deswegen sage ich auch da, hey komm, wenn ich doch irgendwas zurückgeben kann, und Leute sensibilisieren kann für was irgendwie auch Gutes oder auch nicht Gutes, das ich möchte auch nicht werten, oder? Dann mache ich das und ich möchte da nicht irgendwie einfach stillschweigend dastehen und sagen, nur ja, eigentlich ist mir nur wichtig, dass das Essen gut schmeckt. Ja,
aber ich bin jedenfalls überzeugt, dass man diese Ansätze irgendwann auch immer wieder auf dem Teller schmeckt, weil diese Erfahrungen und das auch irgendwo in dem Verständnis, wie der Gast gerne essen mag, wie Leute gerne arbeiten und so weiter, sich am Ende auch irgendwo im Essen schmeckbar wird.
Absolut, also die Grundstimmung von einem Team, die Harmonie, die wird sich immer wieder spiegeln im Konzept und im Essen. Und ich glaube, auch das, oder? Ich meine, für mich extrem interessant, oder? Und das möchte ich einfach schärfen, ausbauen, weil vielleicht kommt da noch das eine oder andere Konzept dazu.
Absolut. Dann bin ich gespannt, was passiert, wenn wir vielleicht das nächste Mal nach Bad Ragaz kommen. Lieber Sven, vielen Dank fürs Mitmachen in unserem Podcast. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Ich hoffe, den einen oder anderen sehr hat das gerne. Gespräch genauso interessant gefunden wie ich. Ich fand es jedenfalls sehr, sehr spannend. Dann kann man den Podcast natürlich abonnieren und man kann ihn auch bewerten. Sogar noch mit einem Stern mehr, als deine Restaurants zusammen Sterne haben. Mit 5 Sternen kann man auch geben für Podcasts. Aber das sind natürlich nur diese klassischen Bewertungssterne. Das hilft aber auf jeden Fall für die Reichweite. Die nächste Folge erscheint in etwa 2 Wochen und bis dahin sage ich Tschüss. Vielen Dank.
Sehr gerne. Tschüss. Danke. Hat mich gefreut. Ja.
Restaurantranglisten.de, der Podcast.